begrüße euch ganz herzlich in Bern. Ich bin heute gern nach Bern gekommen und freue mich. Und heute bin ich nicht allein da. Ich musste nicht allein ein Auto fahren. Ich hatte eine Beifahrerin gehabt. Das ist meine Frau. Sie ist heute mit mir mitgekommen. Liebe Geschwister, ich soll auch noch liebe Grüße ausrichten von Sonja Reichenbach. Sie hat mir gestern, als ich im Auto saß, noch angerufen und wollte sicherstellen, dass alles klappt für heute. Also, Sie sehen, wir sind alle miteinander verbunden in der Gnade und im Reichtum unseres Herrn. Zum heutigen Thema, ein nicht ganz einfaches, aber ein Thema, das mich in der letzten Zeit, in den letzten Wochen und Monaten ziemlich beschäftigt, nämlich Energie. Wir reden von der Energie in der Natur. Und ich habe dann sofort mich gefragt, dann was ist denn mit der Energie in deinem Leben? Wie viel Energie ist in deinem Leben? Und wenn ich so herumgeschaut habe, um mich da oder dort mit Christen zusammengekommen bin, mit Menschen, die nicht mit dem Glauben zu tun haben, habe ich immer wieder festgestellt, durch Unmut, durch Angst fällt die Energie zusammen. Und ich habe das heutige Thema so benannt, Energie mit großem Veränderungspotenzial. Beten. Aber wie? Fragezeichen. Zu Beginn möchte ich ein Lied lesen, das wir in der Heiligen Schrift von Mose bekommen haben. Es war nach dem Auszug aus Ägypten, als sie das Rote Meer durchzogen hatten und trockenen Fußes dastanden und die ersten, die sie verfolgten, schon bereits im Wasser lagen, hat er gesungen. Da sang Moses und die Kinder Israels dies Lied dem Herrn und sprachen: Ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott. Ich will ihn preisen. Er ist meines Vaters Gott. Ich will ihn erheben. Der Herr ist der rechte Kriegsmann. Herr ist sein Name. Die Wagen Pharaos und seine Macht warf er ins Meer. Seine auserwählten Hauptleute versanken im Schilfsmeer. Die Tiefe hat sie bedeckt. Sie fielen zugrund wie die Steine. Herr, deine rechte Hand tut große Wunder. Herr, deine rechte Hand hat die Feinde zerschlagen. Und mit deiner großen Herrlichkeit hast du deine Widersacher gestürzt, denn du hast deinen Grimm ausließest, verzehrte er sie wie Stoppeln. Durch dein Blasen taten sich die Wasser empor und die Fluten standen in Haufen. Die Tiefe wallte voneinander mitten im Meer. Der Feind gedachte, ich will nachjagen und erhaschen und den Raub austeilen und meinen Mund an ihnen kühlen. Ich will mein Schwert ausziehen und meine Hand soll sie zerbrechen und verderben. Da ließest du deinen Wind blasen und das Meer bedeckte sie. Und sie sanken unter wie Blei in mächtigen Wassern.
Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich, lüblich und wundertätig sei? Da du deine rechte Hand ausrecktest, verschlang sie die Erde. Du hast geleitet durch deine Barmherzigkeit dein Volk, das du erlöset hast, und hast sie geführt durch deine Stärke und deiner heiligen Wohnung. Da das die Völker hörten, erbebten sie. Angst kam über die Philister an. Da erschraken die Fürsten Edoms. Zittern kam die gewaltigen Moabs an. Alle Einwohner Kanaans wurden feig. Es fällt auf, sie erschrecken und Furcht durch deinen großen Arm, dass sie erstarren wie die Steine, bis dein Volk, Herr, hindurchkomme, bis das Volk hindurchkomme, das du erworben hast. Du bringst sie hinein und pflanzest sie auf den Berg deines Erbteils, den du, Herr, dir zur Wohnung gemacht hast, zu deinem Heiligtum, Herr, das deine Hand bereitet hat. Der Herr wird König sein, immer und ewig. Denn Pharao zog hinein ins Meer mit Rossen und Wagen und Reitern, und der Herr ließ das Meer wieder über sie fallen. Aber die Kinder Israels gingen trocken hindurch durchs Meer. Ich kann mir sehr gut vorstellen, was bei diesen Menschen vorgegangen ist. Man muss sich vorstellen, sie wurden verfolgt von mächtigen, gut ausgerüsteten Militärleuten. Sie wählten einen Weg, der ungewöhnlich war. Und man kann sich gut vorstellen, dass diese Ägypter mit jeder Sekunde, mit jeder Minute, mit jedem Tag ihnen näher kamen. Die Furcht und die Angst größer wurde und jetzt das Sterben vor den Augen hatten. Das Meer, eine plötzliche, unerwartete Barriere. Da sollten sie hindurch. Sie waren nicht ausgerüstet. Und die Ägypter, die kamen. Und im letzten Moment, da geschah dieses Wunder. Das Meer teilte sich, sie gingen hindurch. Die Ägypter gingen ihnen nach. Und als sie kurz vor dem Ziel waren, nämlich sie mit Schwerden umzubringen, ihr Mund an ihnen zu kühlen, in dem Moment klappte das Meer zusammen. Die Israelis waren auf trockenem Fuß. Sie waren auf trockenem Land. Was muss wohl in diesen Menschen alles passiert sein? Was war wohl in deren Herzen? Und so kann man verstehen, dass ein Mose so ein Lied gedichtet hat, so ein Lied gesungen hat. Ein Lied, das aus tiefstem Herzen gekommen ist. Meine Frage, und ich möchte diese mit Ihnen jetzt durchgehen heute: Wie haben wir es mit dem Beten? Wie haben wir es mit der Energie? Ich glaube, es gibt keinen größeren Beweis als diese Energie, die hier zum Vorschein gekommen ist. Eine Energie, die ihr Potenzial entwickelt hat. Daher auch meinen Titel, Energie mit großem Veränderungspotenzial. Ich spreche hier die Veränderung an. Ich spreche den Rückblick an, eine Veränderung, ist immer verbunden mit einem Tatbestand, mit einer Situationsaufnahme, mit einem Rückblick in einer Sekunde, in einer stillen Stunde, in einem bestimmten Moment, wo ich in mein Leben hineinschaue und stelle mir die Frage, wie sieht es bei mir aus? Gibt es Veränderungspotenzial? Gibt es Neues, was wir erfahren dürfen, erleben können? Ich möchte hier ein paar Gedanken anbringen, und zwar, um vielleicht ein bisschen die Vergleiche zu bringen. Energie ist etwas, was wir ja laufend nützen. Wir brauchen jeden Tag Energie. Wir holen uns Wärme, wir holen uns Licht, wir holen uns Kochen. All das über Gas, Holz, elektrisch. Wir wissen, mit diesen Dingen umzugehen. Strom hilft uns zum Betreiben unserer Haushaltsgeräte, Beleuchtung. Wir verändern mit der Energie die Dunkelheit und führen sie ins Licht. Wir haben ganz klar eine andere Lebensweise als die Menschen vor uns. Stellen wir uns mal vor, 150 Jahre vor uns, was war da Energie? Wie haben die Leute damit gelebt? Sie haben andere Dinge getan. Sie haben nicht so selbstverständlich, sind sie nicht umgegangen mit dieser Energie. Sie mussten Holz suchen, sie mussten Feuer anzünden. Wir gehen mit dieser Energie so selbstverständlich um und sie berührt alle unsere Lebensbereiche. Die Nutzung der Energie, die hat uns schon längst in eine Abhängigkeit geführt. Was ich hier anschneide, möchte ich nachher mit euch im Detail auch in unserer Seele anschauen. Die Nutzung dieser Energien macht uns abhängig. Mit dem Energiebewusstsein versuchen wir noch Kraft oder Leistungen aus den verfügbaren Ressourcen zu gewinnen. Also auch diese Ressourcen, die in uns sind, die lassen uns Zusätzliches gewinnen. Mit der Erfahrung oder dem Lernen, dem Umgang mit der Energie finden wir Benutzer heraus, was verändert werden kann. Auch in unserer Seele, was kann verändert werden? Das Nutzen der Energie. Heute gehen wir doch rein in einen Raum, drehen den Schalter. Wir wissen nicht, woher dieses Licht kommt. Ja, wir wissen, es ist Strom. Hat jemand von Ihnen schon mal Strom gesehen? Wer es gesehen hat, soll mir es mal sagen. Strom gesehen, gesehen.
Eingehört bei den Hochspannungsleitungen.
Ja, das waren die Auswirkungen. Wir sehen die Auswirkungen, aber den Strom selber nicht. Und diese Auswirkungen, das sind diese Dinge, die wir auch in unserem Glauben leben, erfahren dürfen. Mir hat kürzlich mal jemand gesagt, weißt du, Corona habe ich noch nie gesehen und darum glaube ich nicht, dass es Corona gibt. Da habe ich gesagt, ja gut. Es gibt Leute, die es gesehen haben. Ich habe Corona auch nicht gesehen, aber ich habe die Auswirkungen schon gesehen. Wie steht es mit der Energie in unserer Seele, in unserem Herzen? Diese paar Beispiele aus dem Alltag, die sollen uns dazu helfen, das, was jetzt folgt, besser zu verstehen. Warum gehen wir so natürlich mit der Energie, mit der Kraft, mit der Wärme, mit der Wohltat, mit der Hilfe der Energie um und im Glaubensleben haben wir wenig Bezug dazu? Die Bibel redet von einer Kraft, von einer Energie, die verändert, die Neues schafft. Eine Kraft, die unerschöpflich ist. Wir haben es vorher in dem Lied gesungen. Wir haben einen Helfer, der uns zur Seite steht. Wir haben eine Kraft, die uns gegeben ist, eine Kraft, die unseren Körper, unsere Gesundheit, unsere Ängste, unsere Sehnsucht und Wünsche, unsere Sorgen, die Sicht der Dinge, den Blick auf die neuen Realitäten, die Sachverhalte verändern kann, verändern will. All dies kriegt plötzlich einen neuen Stellenwert. Wie heißt denn diese Energie? Nicht Strom, nicht Holz, nicht Feuer, sondern sie heißt Beten. Beten ist eine Energie, die wir im vollen Ausmaß, die Kraft, die durch das Gebet kommt, erfahren dürfen. Beten, und das haben wir vielleicht als Christen in vielen Situationen verlernt. Beten hat im Alten Testament wie auch im Neuen Testament einen enormen Stellenwert. Betende Menschen sind auch in den Völkern bekannt. Wir haben gelernt aus der Heiligen Schrift, dass Menschen und Völker durch Beten vom Tod gerettet worden sind. Das Alte Testament ist voll davon. Durch Beten wurden Menschen geheilt. Dinge, die Ärzte und sonstige Wissenschaftler sahen, ist unmöglich, ist durch Beten geschehen. Mit Beten wurden Menschen neu erfüllt mit der Erkenntnis des göttlichen Willens und mit geistiger Weisheit und mit geistigem Verständnis. Wir als Christen sind wir erfüllt mit dieser geistlichen Weisheit. Durch Beten sind diese Dinge geschehen. Aber wenn ich jetzt so mal von dem Beten spreche, erinnere mich so, dass wir manchmal auch in der Vergangenheit als Kind, ja, wenn du betest, dann musst du das tun und dann musst du das tun, du musst da hinknien und so weiter. Formen, Regeln, all das wurde immer wieder als Muster des Gebets gegeben. Ich möchte diese Formen heute ganz anders sehen. Was brauchen wir denn für das Beten? Was ist das Beten? Beten, das geschieht in einem Umfeld. Es braucht ein Umfeld des Vertrauens. Ein Umfeld der Beziehung. Beten braucht ein Gegenüber. Beten braucht Menschen, aber Beten braucht auch ein Zuhörer und einer, mit dem du reden kannst. Es gibt verschiedene Religionen auf dieser Welt, die reden von Beten. Aber wo ist der Unterschied zu dem Beten, von dem wir reden, von dem die Bibel redet? Sie beten Götter an. Sie beten eine Gesamtheit an. Sie haben keinen Ansprechpartner. Es ist einfach das Universum oder viele Götter. Und wir haben einen Ansprechpartner. Wir haben unseren Herrn und Heiland. Wir haben einen Ansprechpartner, und das ist Bedingung im Gebet, der ein Zwiegespräch mit uns führen kann. Der auf das, was wir mit ihm besprechen, eine Rückantwort gibt. Eine Rückantwort in dein Herz, in deine Seele. Lassen wir uns doch da ein bisschen ein Beispiel bringen. Ich weiß nicht, wer alles unter Ihnen Kinder hat oder gehabt hat. Als Vater erinnere ich mich an so manche Episoden unserer Kinder. Wie es halt so ist, man hat in einer Familie gewisse Regeln, das und dies und jenes, und man übt sich so darin, in dem sozialen Gefüge diese Regeln einzuhalten. Und wenn die Kinder dann ein bisschen älter werden, dann kommen sie plötzlich mit ihren eigenen Ideen und Wünschen. Kennt ihr das? Naja, Und wenn sie dann mit diesen eigenen Wünschen kommen, dann stehen sie mal da, jetzt muss ich mal mit der Mama reden oder mal mit dem Papa reden. Kriege ich das? Bekomme ich das? Ja, nein. Und irgendwann passiert's. Da kommt der eine oder andere und sagt, du Mama, könntest du mit dem Papa mal darüber reden? Oh Papa, hör mal dies und das. Was machen diese Kinder? Sie haben den Mut gefasst, in ein Zwiegespräch mit dem Vater oder mit der Mutter zu kommen. Sie haben sich den Erfolg ihrer Wünsche und ihrer Vorstellungen aus diesem Vertrauen heraus versucht zu holen. Sie haben sich geäußert. Sie haben gesagt, was ihnen anliegt. Das ist ihnen plötzlich eine Kraft gewesen. Eine Kraft, ein Zwiegespräch mit dem Vater, ein Zwiegespräch mit der Mutter, ein Zwiegespräch mit einem Gegenüber, eine Antwort zu bekommen. Gespräche, Gebete. Wir haben hier in diesem Lied gesehen, Gebete könnt in verschiedenen Formen da sein. Gebete, das können Bitten sein. Gebete, wissen wir auch, das sind die Psalme. Wenn wir einen David lesen in den Psalmen, wie oft er da Gott anspricht und auf Gottes Antwort wartet, die Formen des Gebetes sind für uns die, dass wir sie dann brauchen und dann holen, so wie sie anfallen. Wir haben Psalme, wir haben Loblieder. Wir beten in einem Lobgesang. Wir beten aber auch, und wenn ich das so sagen darf, in verschiedensten Formen. Was ist denn Beten nicht? Es gibt etwas, was kein Beten ist und trotzdem fast die Form hat vom Beten. Beten ist kein egoistischer oder egozentrischer Wunschkatalog. Verstehen Sie, was ich meine damit? Herr, gib mir das, gib mir das, gib mir dies, gib mir jenes. Das prägt unsere Gebete. Ein Wunschkatalog, den wir bei unserem Ansprechpartner einfordern. Es gibt so viele Dinge, über die wir reden könnten. Was ich damit meine oder was ich damit sagen möchte, wollen wir nicht die Form unseres Gebetes überprüfen, hineingehen, uns überlegen, was kann verändert werden? Haben unsere Gebete unsere Seele beflügelt? Haben unsere Gebete uns die Zufriedenheit, die Gott uns geben kann, gegeben? Oder gibt es da noch gewisse Dinge, die uns beschäftigen? Gewisse Dinge, über die wir nicht hinwegkommen? Prüfen wir doch einmal die Form unserer Gebete. Über was beten wir? Was beschäftigt uns? Was geht uns durch die Gedanken? Manchmal liebe ich zu sagen, Gebete sind so vielfältig und so herrlich wie ein Diamant. Von meiner Frau habe ich etwas gelernt. Sie hat einmal im Verkauf mit Diamanten zu tun gehabt, im Schmuckladen. Und wenn ich da so vorbeigegangen bin und sie abgeholt habe am Abend, dann habe ich mir so diese schönen Diamante angeschaut. Und ich habe nie verstanden, warum diese Diamante so unterschiedlich leuchten. Und sie hat mir es dann erklärt. Die Anzahl der Schliffe, der Facetten, die geben diese Leuchtkraft. Ich möchte die Gebete mit diesen Facetten vergleichen. Wir haben so viele Facetten, die wir schleifen dürfen im Gebet, dass unser Diamant, der Diamant des Gebetes, eine Leuchtkraft kriegt, eine Leuchtkraft bekommt, die uns Hoffnung und Vertrauen geben lässt. Fassen wir doch schnell zusammen, beten ist mehr als nur ein Sprüchlein zu bringen vor ein oder etwas dahin zu plappern. Aber wie kann diese Energie für mein Dasein nutzen, umsetzen? Was kann ich verändern, um mehr Energie aus diesem Gottesbeziehung zu schöpfen? Oder das andere ist, es ist immer Raum für Gebet, auch wenn alles sinnlos und verloren scheint. Das sind diese drei Dinge, über die ich reden möchte oder ein paar Einblicke geben heute Abend. Der Wunsch nach richtigem Beten, der stammt nicht von mir. Der stammt von den Jüngern. Die Jünger, die kamen einmal auf Jesus zu. Und wir lesen im Lukas-Evangelium im 11. Kapitel, Vers 1, und es begab sich, dass er war an einem Ort und betete. Wir wissen, Jesus betete viel. Und da er aufgehört hatte, sprach seiner Jünger einer zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Meine Lieben, beten ist nicht etwas, was wir so gelegentlich mal gelernt haben oder nachgeahmt haben. Beten will gelernt sein. Richtiges Beten, was die Energie bringt, diese Veränderung, von der ich gesprochen habe, das haben die Jünger erkannt. Sie haben Jesus oft beten gesehen. Sie haben oft gesehen, was er alles getan hat und was passiert ist durch das Beten. Aber dennoch sagten sie: Herr, lehre uns beten. Und ich denke, wenn die Jünger das getan haben, dann ist es sicherlich auch für uns ein wichtiger Punkt. Und Jesus sagt dann auch zu ihnen als ein Beispiel, er sagte: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Matthäus 6, Vers 7. Und ich zitiere noch einen Vers von einem Theologen, der 1855 ungefähr gelebt hat. Er hat so ein Zitat gemacht, was ich so zusammengefasst habe: Die Wirkung des Gebetes ist nicht, Gott zu beeinflussen. Das ist auch eine Fehlmeinung, die wir oft haben. Die Wirkung des Gebetes ist nicht, Gott zu beeinflussen. Vielmehr das Verhalten, das Naturell des Betenden zu verändern bzw. zu beeinflussen. Eine Veränderung. Beten verändert uns und nicht den Beschluss Gottes. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was ist Beten? Jesus sagt, wir sollen nicht viele Worte machen wie die Heiden. Gebet sind auch Worte. Aber hier die Bibel, die versteht die Worte oder das Wort nicht in dem Sinne, wie wir es vielleicht verstehen könnten, nämlich, dass es eine Sprache ist. Formulierte Worte aus einer Sprache heraus. Worte sind viel mehr. Worte sind Gedanken. Denn bevor wir ein Wort gesprochen haben, haben wir schon den Gedanken. Wir versuchen nur, diesen Gedanken mit einem bekannten Wort rüberzubringen. Unsere Gedanken sind die, die uns führen. Es ist deine innere Stimmung, geprägt durch Ängste des Versagens, deine innere Müdigkeit, Sattheit, Gleichgültigkeit, das prägt oft unser Beten. Es ist dein Wille loszulassen und dich auf den Entscheid Gottes einzulassen. Wir haben oft Mühe mit dem Loslassen. Loslassen von unseren Gedanken, loslassen von dem, was uns so wichtig scheint. Jesus sagt, plappern wie die Pharisäer, nicht plappern wie die Pharisäer. Und das Plappern dieser Pharisäer ist auch ein Zeichen dafür, dass die Begegnung des Herzens mit Gott, des Herzens und die Begegnung mit Gott weit auseinander sind. Das Herz ist nicht bei Gott, wenn geplappert wird. Das Vertrauen kann nicht zustande kommen. Darum sagt Jesus, plappert nicht wie die Heiden, wie die Pharisäer, die da an den Ecken stehen und möchten von den Leuten gesehen werden, möchten bewertet werden für ihres Beten. Lehre uns beten. Und wir lesen, wie Jesus das seinen Jüngern beigebracht hat. Er sagt ihnen, und wenn ihr betet, so sprecht, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Dieser Gebetsanfang ist für mich enorm wichtig. Und wir reden das so locker daher, aber versuchen wir ein bisschen da hineinzugehen. Und wenn ihr betet, so sprecht Vater. Vater. Ein Beispiel, eine Adresse des Vertrauens. Zum Beten brauchen wir eine Vertrauensgrundlage. Jesus fängt selber an und sagt, Vater. Und dann heißt es, Vater im Himmel. Himmel ist hier ganz klar der Ort der Unbegrenztheit. Der Ort, den wir Menschen nicht verstehen können, weil es da keine Zeit und keine Dimensionen gibt. Es ist der Ort, an dem unsere menschlichen Vorstellungen keinen Platz haben. Beten. Und wenn ich das jetzt vielleicht so noch schnell einfüge, erinnere ich mich so gerne an die Geschichte des Elias. Als Elias da mit den Baalspriestern zusammen war, da sollte Gott verherrlicht werden. Und Elia hat gesagt, wir beten zu dem Gott. Und ich sage euch, den Gott, den ich habe, das ist der rechte Gott. Und auf der anderen Seite sagten die Baalspriester nein. Und sie bauten zwei Altäre. Und die beiden Altäre, da legten sie einen Pfarrer darauf. Er ließ sogar zu, dass sie selber wählen durften, welchen Pfarrer sie wollten. Und dann sagte er zu ihnen, so, und jetzt betet. Und ich finde das so ganz interessant. Und wie auch hier Elia so ganz natürlich reagiert. Und er sagt, naja, kommt. Betet noch ein bisschen mehr. Vielleicht schläft euer Gott oder vielleicht ist er beschäftigt oder vielleicht hat er seine Mittagspause gemacht. Ich finde das so herrlich. Weil der Grund des Gebetes war etwas anders. Sie wollten sich beweisen. Sie wollten beweisen, dass sie die Richtigen sind. Es war dieses Vertrauensverhältnis, war nicht da. Und als Elia dann betete, dann fiel das Feuer vom Himmel und verzehrte alles. Ein vertrauensvolles Verhältnis. Dann sagt Jesus, geheiligt werde dein Name. Also wir haben hier ein Vertrauensadressat, der Vater. Wir haben einen Ort, wo das menschliche Verstehen keinen Platz mehr hat. Einen Ort, wo alles möglich ist, auch was wir Menschen uns nicht vorstellen können. Ein Ort, wo nur der Glaube an den Vater seinen Raum hat. Und dann kommt dieser nächste Schritt, nämlich, was ist der Zweck dieses Gebetes? Er sagt, geheiligt werde dein Name. Wir haben das Vertrauensverhältnis, wir haben den Ort und jetzt haben wir das Ziel. Wenn ich bete, soll der Name Gottes geheiligt werden. Wenn ich bete und über was ich bete, soll dazu dienen, dass wir den Namen Gottes verherrlichen. In all unseren Taten, in all dem, was wir denken, was wir tun, in all dem, was wir auch handeln oder mit Menschen besprechen. Und dann der nächste Punkt, der Wunsch, in diese Verbindung hineinzukommen. Dein Reich komme. Ich unterstelle mich diesem Reich. Ich bin bereit, deine Regierung zu übernehmen. Ich bin bereit, deine Befehle auszuführen, nicht meine. Und darin steckt eine große Weisheit. Jesus sagt, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Und ich glaube, meine Lieben, wenn wir diese Haltung einnehmen, wenn wir diese Stellung im Gebet haben, wenn das unsere Absicht ist und wenn es nicht egoistisches Zeug ist, dann werden wir eine Kraft im Gebet erleben, weil er hat sie uns versprochen. Er hat versprochen, dass er uns hilft und dass er uns zur Seite steht. Und um vielleicht hier noch ein paar Gedanken hinzuzufügen, ich erinnere mich an die Geschichte und ich möchte nur ein paar Verse daraus lesen. Dieser König Hiskia. König Hiskia, ich werde nicht in der Lage sein, alle diese Dinge mit euch heute Abend zu besprechen, weil es würde viel zu lange dauern. Wir wären wahrscheinlich noch nach einer Woche hier. Aber einige Beispiele. Der König Hiskia, wir lesen im 2. Könige, zu der Zeit war Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sprach zu ihm, so spricht der Herr, beschicke dein Haus, denn du wirst sterben und nicht leben bleiben. Er aber wandte sein Antlitz zur Wand und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, gedenke doch, dass ich vor dir treulich gewandelt habe und mit rechtschaffenem Herzen und habe getan, was dir wohlgefällt. Und Hiskia weinte sehr. Da aber Jesaja noch nicht zur Stadt halb hinausgegangen war, kam des Herrn Wort zu ihm und sprach, kehre um und sage Hiskia dem Fürsten meines Volkes, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters Davids, ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Siehe, ich will dich gesund machen. Am dritten Tag wirst du hinauf in das Haus des Herrn gehen und ich will dir 15 Jahre zu deinem Leben tun und diese Stadt erretten vor dem König der Assyrer und diese Stadt beschirmen um meinetwillen und um meines Knechtes Davids willen. Ein Erfolg des Gebetes. Hiskia, ein König nach dem Herzen Gottes, ein Mann, der sich für Gott eingesetzt hat, ein Mann, der die Altäre auf den Höhen zerstören ließ, die Altäre Baals, ein Mann, der eine Linie hineingebracht hatte, nämlich, dass Gottes Wort geführt wird in seinem Staat, in seiner Regierung. Und dieser wird krank, todkrank. Und da kommt Jesaja zu ihm und hat ihm ein Wort gegeben, nämlich das erste: So spricht der Herr, beschicke dein Haus. Was heißt das wohl? Das erste, was Jesaja getan hat: Beschicke dein Haus, bring dein Haus in Ordnung. Meine Lieben, ich glaube, das ist der Anfang des Segens, der Anfang der Erhörung Gottes. Ich möchte uns alle aufmuntern, bevor wir ins Gebet gehen, bringen wir unser inneres Haus in Ordnung, denn nur so kann diese Energie zur Veränderung führen. Die Ziele, die Vorstellungen, die verändern sich. Hiskia sagt hier: Ach Herr, gedenke doch, dass ich vor dir treulich gewandelt habe und mit rechtschaffenem Herzen und habe getan, was dir wohlgefällt. Er hat das getan, was ihm wohlgefällt. Das Wohlgefallen Gottes. Ist das unser Ziel? Wohlgefallen. Und ich bitte euch, nehmen wir doch an solchen Dingen Beispiele, nämlich bringen wir unser Haus in Ordnung. Hiskia wurde gesegnet und es war Gott wohlgefällig, was er getan hatte, und gab ihm hinzu 15 Jahre. Ich möchte zum Schluss in die Geschichte, die wir gelesen haben, diesen Gesang, den wir gelesen haben, vielleicht doch noch als Schluss einmal darauf eingehen und sagen: Was haben die Kinder Israels, als Mose gesungen hat, was haben die wohl empfunden in dieser wunderbaren Rettung, die nicht auf ihrem Mist gewachsen war, wie man so schön sagt, sondern es war Gottes Hand. Mose singt über den Triumph, über die Nation, welche sie über viele hundert Jahre unterdrückt hatte. Sie waren plötzlich in die Situation gekommen, einen Triumph zu feiern. Das veränderte das Volk. Sie waren siegreich über die starken Feinde. Das ist das Resultat gewesen ihres Gehorsams und ihres Gebetes. Sie waren sich plötzlich eins geworden, oder sie erkannten plötzlich, dass ihr Leben sich anders ergeben wird. Sie waren aus der Sklaverei befreit. Plötzlich waren sie keine Sklaven mehr. Sie waren plötzlich in eine neue Zukunft hineingekommen. Die Zukunft war die Unabhängigkeit. Es gab nur eine Abhängigkeit, nämlich die von Gott. Sie waren unabhängig geworden von der Regierung und von der Belastung der Ägypter. Es war aber auch noch etwas ganz Interessantes: Wenn wir dieses Lied ein bisschen auf uns wirken lassen, dann spüren wir, dass sie plötzlich innerlich eine Art Auferstehung, ein Erhobenwerden. Sie wussten plötzlich, dass sie wertvoll geworden waren in den Augen Gottes. Denn alles, was um sie herum geschehen war, das war mehr als ein Wunder. Und glaubt mir, es kam noch etwas hinzu. Stellen wir uns einmal in die Situation hinein, und wir lesen es auch, wenn wir diesen Gesang, dieses Loblied lesen. Es kam eine körperliche Entlastung. Die Angst, umgebracht zu werden, die Angst, die Reiter Ägyptens hinter sich zu haben, plötzlich weg, ohne ihren eigenen Einfluss. Sie erlebten eine körperliche Entlastung, eine Entkrampfung, ein Abfallen der Ängste, einen Frieden in ihrem eigenen Körper machte sich breit. Und ich kann mir vorstellen, dass in diesem Zusammenhang war es auch ganz klar, dass die Konsequenzen, die jetzt auf sie zukamen, das neue Leben, ein Leben aus dem Gehorsam und aus dem Vertrauen war. Denn es wäre eine einfache Sache gewesen. Es wären ein paar Tage gewesen, von Ägypten in das Land Kana zu kommen, wenn sie da an der Küste entlang gegangen wären. Nein, Gott hatte sie durch die Wüste geführt. Und trotzdem, trotz dieser Einfachheit auf der einen Seite, haben sie die Schwierigkeit auf der anderen Seite akzeptiert. Manchmal ist es auch so, dass wir beim Beten nicht immer frei werden von unseren Belastungen, dass wir nicht immer frei werden von unseren Ängsten sofort. Nein, Gott will uns befreien, Gott will uns helfen. Und wenn ich zum Schluss diesen Psalmisten noch anführen darf, im Psalm 144 singt David, könnt zu Hause nachlesen, vom Vers 1 bis 15, er singt davon, wie Gott ihn geführt hat, wie Gott ihm eine starke Hand gegeben hat, wie Gott ihm geholfen hat, über die Feinde zu siegen. Und sein Vertrauen in diesen lebendigen Gott. Dann sagt er aber, Gott, ich will dir ein neues Lied singen. Ich will spielen auf den Psalter mit 10 Saiten. Zum Schluss möchte ich jedem von uns diesen Weg wünschen, nämlich ein neues Lied zu singen. Vielleicht haben wir im Gebet da oder dort eher unser Jammerlied gesungen. Vielleicht haben wir da und dort eher unsere Klagen gesungen. Und ganz, ganz tief da im Herzen nicht geglaubt, dass Gott uns jetzt helfen kann. Wir haben es angenommen. Aber der Psalmist sagt, ich sing dir ein neues Lied. Meine alten Gedanken, meine alten Ängste, meine alten Sorgen, meine alte Zwietracht, meinen Hass, meine Kritik, das lasse ich fallen. Das fällt weg. Ich singe dir ein neues Lied. Ein Lied des Lobgesangs. Ein Lied der Erfüllung. Ein Lied des Glaubens. Ein Lied der Hoffnung und des Vertrauens in denjenigen, der bereit ist, uns diese Dinge zu geben. Denn er hat es uns verheißen. Wir beten zu ihm und wir entscheiden uns für ihn. Ein neues Lied, das empfehle ich uns. Ein neues Lied, das wünsche ich uns allen, um die Kraft, die Energie zu erleben. Es gibt Potenzial zur Veränderung. Und egal in welcher Situation du stehst, eines ist sicher, es ist immer Raum für ein Gebet, für ein Lobgesang, für eine Bitte, für ein Vertrauen in diesen lebendigen Gott. Auch wenn nicht alles erfüllt wird, was du dir vorgestellt hast, Gott hat andere Wege. Und ich habe heute versucht, nur ein paar kleine Ansätze zu geben. Geht in die Tiefe hinein und versucht in dieser Tiefe, im eigenen Herzen herauszufinden, wo können diese Veränderungen passieren. Eines weiß ich, es ist genug Energie da, in der Gnade Gottes, die uns dazu führt, dass wir zum großen Segen ein Ja sagen dürfen. Amen. Lebendiger Gott, in Jesus Christus danken wir dir für diese Spuren, die du uns gegeben hast, für diese Wege, die du uns aufzeigst, das Wie. Hilf uns, dass wir darin stark werden können. Hilf uns, dass wir spüren, verstehen und wahrnehmen, was du uns zu sagen hast. Du hast uns erlöst. Du hast für uns alles erledigt. Lass uns dir folgen. Vater, der du bist in dem Himmel, lass uns deinen Namen heiligen. Lass uns dir folgen in dein Reich. Und dein Geist Gottes möge uns begleiten auf allen unseren Wegen und uns die Kraft geben, diese Stärke und diese Energie mit unseren Mitmenschen zu teilen. Amen.
Und ich bitte jetzt noch den Rolf, mit uns zu sagen, sprechen wir dann noch aufstehen dazu.
Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dich uns so näherst, dass du dich uns geschenkt hast. Und dass du uns neue Wege zeigst, jedem Einzelnen in der Nachfolge mit dir und das, was du uns geben kannst und willst, als deinen Segen, als deine Kraft. Und so möchtest du uns auf allen unseren Wegen begleiten. Mögest du jetzt bei uns, bei jedem Einzelnen sein und deinen Segen einem jeden Einzelnen zukommen lassen. Wir suchen nach dir und der Herr segne uns und der Herr behüte uns und er leite alle unsere Wege in seinem Namen. Amen.
Amen.